Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Ganz am anderen Ende des Tisches sitzt Mirko Bethschen. Ich habe jetzt eigentlich heute erst wieder gemerkt, dass diese Veranstaltungsrunde mit dem Titel verloren bezeichnet wurde. Hier müsste man eher sagen gefunden. Bei Mirko Bethschen können wir vielleicht eine Verbindung zu dieser Überschrift herstellen. Er hat einen Roman geschrieben, einen Thriller geschrieben, der im Bilger Verlag erschienen ist, in einem Schweizer Bilger Verlag. Er vertritt diesen Verlag heute hier, der mit einem sechsfingerigen Logo durch die Welt geht und mit eckigen Büchern. Das ist inzwischen fast schon wieder ein bisschen modisch geworden. Es war früher ganz ungewöhnlich. Es sind also auch Bücher in einer sehr eigenen Gestaltung mit Lesebändchen und haben eben als Kennzeichen immer diesen eckigen Buchrücken und hinten ist der Klappentext immer andersrum drauf gedruckt sozusagen. Der Bilger Verlag existiert schon relativ lange. Frühe 80er Jahre gab es erste Gründungsbestrebungen. Seit 2001 erscheinen hier aber immer wieder junge Schweizer Stimmen, also eine neue Schweizer Literatur in enger Anbindung auch an künstlerische Gestaltung. Also es ist auch sind sehr schön gemachte Bücher. Seit 2005 gibt es, glaube ich, noch einen zweiten Verleger. Nicht nur den Rico Bilger, dessen Name der Verlag trägt, Bilger Verlag. Schattenbruder ist ein Debütroman von Mirko Bethschen. Er ist in der Reihe Serien Noir erschienen und ja, wird heute Abend vorgestellt. Ein paar Worte zu Mirko Bethschen, zum Autor. Er ist am Thuner See aufgewachsen, hat englische und amerikanische Literatur und Medienwissenschaften in Bern studiert und arbeitet in Zürich und im Berner Oberland als Verlagsredakteur. Sein Spezialgebiet oder auch sein Steckenpferd, glaube ich, ist Architektur und Design. Das merkt man dem Roman oder dem Thriller, sollte ich eigentlich besser sagen, auch ein bisschen an. Also Ambiente ist wichtig, auch Kochen ist wichtig. Also ich hatte immer den Eindruck, sie bewegen sich auch gern, also sie kochen entweder selber gern oder bewegen sich in einem gern kochenden Umfeld. Inszenierungen sind jedenfalls wichtig, Räume, wie sie aussehen, wie das Essen angerichtet und verspeist wird. Inszenierungen sind aber auch aus einem anderen Grund wichtig in diesem Thriller, denn es gibt zwei Protagonisten und einer dieser beiden Protagonisten inszeniert sich in einer ganz besonderen Form. Wir haben eine Hauptfigur mit dem Namen Samuel Bach. Dieser Samuel Bach arbeitet als Architekturkritiker und zwar erfolgreich. Er gilt als eine der stärksten und objektivsten Stimmen der heutigen Architekturkritik. Er führt ein Leben, in dem er Wert darauf legt, sich auch gut gehen zu lassen. Also er hat sich sehr schön eingerichtet in seinem Leben, in seiner Arbeit, bei sich zu Hause, in seinem Stadtviertel mit bestimmten täglichen Routinen, Marktgänge, bestimmte Cafés, die er aufsucht, gelegentliche Affären mit Männern. Ist also alles wunderbar und eines Tages begegnet ihm nachts beim Ausgehen ein junger Mann namens Raymond oder Raymond, ich weiß gar nicht, wie man den in der Schweiz ausspricht. Also Raymond, der ist einsam, scheint einsam zu sein, ist schüchtern und fasziniert diesen Samuel Bach anfangs. Er kommt mit ihm ins Gespräch und nimmt ihn mit in seine Wohnung, weiß aber schon in dem Moment, wo er ihn mitnimmt, dass das eigentlich ein Fehler ist. Und ganz anders ist das aber bei Raymond, der von diesem Tag an aus Samuel Bachs Leben nicht mehr verschwindet. Und jetzt können Sie vielleicht ein Stück daraus lesen und da ein bisschen mehr ins Detail gehen.
Genau. Also Raymond wird sich in der Folge nicht nur ein schüchterner Verehrer bleiben, er wird sich zu einem veritablen Stalker entwickeln. Und mich hat dieser Stoff interessiert, vor allem wie reagiert ein Opfer auf sowas. Also ich habe mir vorgestellt, wenn mir das passiert, was geht da in mir ab? Weil meine Theorie ist, jedem von uns passiert irgendwo mal so ein Anfang von einem Stalking, nenne ich das. Also so ein Übertritt von einer fremden Person in unser Leben. Wir lernen jemanden kennen, wir sprechen mit dem einen Abend lang und am nächsten Tag taucht er bei uns auf der Arbeit auf, unverblümt. oder er ruft uns an, obwohl wir ihm seine Nummer gar nicht gegeben haben. Das sind so Eindringungen in unsere Privatsphäre, die wir als extrem unangenehm empfinden, die wir meistens ganz schnell abwehren können mit irgendeiner Aussage, das ist uns jetzt zu nah und warten wir mal. Und meine Theorie oder meine Idee war dann für dieses Buch, was ist, wenn das nicht aufhört, wenn das einfach weitergeht, also wenn das wirklich in ein Stalking reingeht, also so nach und nach. Und da es jetzt schon so spät am Abend ist und wir wahrscheinlich alle schon etwas getrunken haben, dachte ich, ich lese mal, die habe ich erst einmal gelesen, die Stelle, wo sich die beiden zum ersten Mal sehen. Also es ist ungefähr die Uhrzeit wie jetzt. Die Bar war heiß, laut und verraucht. Es roch nach Zigaretten, Bier, Parfüm und Schweiß. Der Rauch schien im Puls des stampfenden Basses zu wabern. Für die paar Schritte zur Theke musste sich Samuel um mehrere Männergruppen und ein Frauenpaar kämpfen, wobei einige der männlichen Barbesucher ihn interessiert musterten und ihm verschwörerische Blicke zuwarfen. Samuel lächelte für sich, schrie dem Barmann über das Dröhnen der Musik zu, dass er ein Bier wünsche und drehte sich um. Ihre Blicke trafen sich in diesem Moment. Durch das Gewirr von Köpfen, Gesprächsbrocken, Musik und Rauch gewahrte er dieses ruhige Augenpaar. Ein Gesicht, das ihn durch die Menschenmenge hindurch ganz selbstverständlich Interesse signalisierte. Die Masse teilte sich kurz und Samuel sah einen an die Wand lehnenden Mann, schlank, nicht allzu groß, schwarzes Jackett, weißes Hemd, die obersten drei Knöpfe offen, dunkle, relativ kurz geschorene Haare, an den Schläfen leicht ergraut, säuberlich rasiert, markante Augenbrauen und einen Mund, um den ein Lächeln tanzte. Samuel starrte fasziniert. Das unverschämt gut aussehende Gegenüber starrte zurück. Der Augenkontakt hielt mit gegenseitigem Einverständnis. Sie grinsten nun beide. Die Geräusche um Samuel herum, das Gemurmel, Lachen, das Poltern der auf der Bar knallenden Flaschen verdichteten sich zu einem Summen. Danke. Er konzentrierte sich weiter nur auf das Gesicht am anderen Ende des Raumes. Im nächsten Augenblick stach ihm ein heftiger Schmerz durch die Hand und er fuhr herum. Ein Typ mit Glatze, Schnauz, Lederkluft und einem irritierend hässlichen Nasenring hatte ihm, ohne es zu merken, seine glühende Zigarette gegen den Handrücken gedrückt. Der Typ blähte die Nüstern, als er seine Bestellung über die Theke rief und erinnerte Samuel dabei an einen Stier. Er hätte ihm am liebsten einen Boxhieb versetzt, doch dazu war er nicht betrunken genug. Er drehte sich ebenfalls zur Bar um, auf der mittlerweile sein Bier stand, sah den Barkeeper mit ausgestreckter Hand und las 4,50 Franken von seinen Lippen. Er klaubte ein paar Münzen aus diversen Taschen zusammen und reichte sie hinter die Bar, wo der Barkeeper offensichtlich versuchte, den laut schnaubenden Bullen neben Samuel zu ignorieren. Samuel nahm einen kräftigen Schluck von seinem Bier, wischte sich mit dem Ärmel des Hemdes, das er noch heute Abend sowieso würde waschen müssen, den Schaum von der Oberlippe und trat von der Bar zurück. Er war entschlossen, sich dem Mann an der Wand gegenüber zu nähern und ihn anzusprechen. Er merkte, dass er nervös war, genehmigte sich noch einen zweiten Schluck Bier, dessen Kühle er in der Speiseröhre im Rhythmus seines aufgeregt pulsierenden Herzens wahrnahm, drehte sich etwas wackelig um, rammte dabei seinen Ellenbogen in jemandes Magen und als er aufblickte, um sich zu entschuldigen, sah er sich Auge in Auge mit dem schönen Fremden. Er hätte es in diesen ersten Augenblicken merken müssen. Allein die Wahl der eröffnenden Worte von Raymond waren ein Zeichen gewesen. »Ich habe dich schon oft beobachtet«, hatte er gesagt und dabei ganz förmlich die Hand ausgestreckt. Samuel, völlig überrumpelt, hatte erst einmal sein Trinkglas in die andere Hand wechseln müssen, bevor er seinem Gegenüber die Rechte reichen konnte. Raymonds Handgriff war ebenso merkwürdig gewesen. Erst zögerlich haltend, dann kurz zudrückend und sich dann aus dem Griff windend. Und Samuel hatte vermutet, dass ihm wohl erst kürzlich jemand gesagt hatte, dass er beim Handschlag selbst auch Druck ausüben müsse. Samuel hatte sich erst einmal für den Magenhieb entschuldigt, was von Raymond mit eifrigen Beteuerungen quittiert wurde, dass er den Knuff kaum gespürt habe und hätte sich ja nicht so von hinten anschleichen müssen. Und er hoffe, er habe Samuel nicht erschreckt. Leicht irritiert von dieser übertriebenen Freundlichkeit hatte Samuel sich durch die Menge gedrückt, dicht gefolgt von seiner neuen Bekanntschaft. Ob sich deren Glanz, wie es so oft passierte, beim ersten gesprochenen Austausch verflüchtigen würde? Sie wird sich verflüchtigen, aber nichtsdestotrotz lässt sich Samuel zu einem One-Night-Stand hinreißen, den er bitterlich bereut am nächsten Tag, bereits aber in der Folge noch viel mehr. Und ich lese noch eine Stelle, die dann ein paar Wochen später ist und man sieht, der selbstbewusste, glückliche Samuel ist schon in einem ganz anderen Zustand. In dieser Nacht schlief Samuel schlecht. Nachdem er sich stundenlang gewälzt hatte, schreckte er nach nur kurzem, unruhigen Schlaf hoch. Das dünne Sommerlaken hatte sich um seinen Körper gewickelt und hielt ihn für einen panischen Moment lang in einer feuchten Umklammerung. Abbilder seines Traumes drängten auf ihn ein. Körper, menschliche Silhouetten, bedrohlich nahe. Ein Gefühl der Klaustrophobie, bevor Samuel sich seiner Umgebung bewusst wurde, das Laken abschüttelte und sich die Bilder in die dunklen Schatten des stickigen Zimmers zurückzogen. Aus der Ferne drang Donnergrollen. Erschöpft ließ Samuel seinen Kopf auf das durchschwitzte Kissen zurückfallen. Seine Augenlider waren schwer und schlossen sich von selbst. In der Dunkelheit dahinter glaubte er etwas Helles wabern zu sehen und im nächsten Augenblick beugte sich eine bleiche Fratze über ihn. Samuel riss die Augen erneut auf, das Gesicht verschwand und sein Blick wanderte durch das leere Zimmer. Durch die Ritzen der geschlossenen Fensterläden drang ein wenig Licht und zeichnete schwache Streifenmuster an die Zimmerdecke. Schwer atmend blickte Samuel zu ihnen hoch und vor seinen müden Augen verwandelten sie sich in die Gitterstäbe eines Käfigs. Er drehte sich zur Seite, schloss die Augen erneut. Lichter flitten hinter seinen Lidern, Schatten huschten vorbei. Samuel zwang sich, die Augen geschlossen zu halten, presste sie fest zusammen. Nass vor Schweiß, die Hände zu Fäusten geballt, die Arme und Beine schützend vor seinen Torso gezogen, schlief Samuel schließlich wieder ein. Noch 3 Tage, dann würde er nach Paris fahren, versuchte Samuel sich am nächsten Vormittag, als er übermüdet und ohne Antrieb an seinem Schreibtisch in der Redaktion saß, aufzumuntern. Als erstes hat er diesen Morgen seinen Festanschlussapparat eingestöpselt, Miriam angerufen und sie gefragt, ob sie Raymond von seiner anstehenden Reise erzählt hatte. Miriam war ein eindeutiger Morgenmensch und bester Laune, obwohl Samuel sie soeben offensichtlich geweckt hatte. Sie hatte erst einmal herzhaft gegähnt und dann angefangen zu kichern. Raymond habe sich bereits in seinem Pariser Lieblingshotel eingecheckt und bereite alles für Samuels Ankunft vor, witzelte sie. Samuel, der nach der unruhigen Nacht müde und deprimiert war, konnte darüber nicht lachen und schnauzte Miriam an, gefälligst ernst zu bleiben. Nein, sie habe Raymond nichts von seiner Paris-Reise erzählt, beruhigte sie Samuel zu dessen großen Erleichterung. Sie hatten noch ein paar Belanglosigkeiten ausgetauscht, bevor Samuel, früher als üblich, das Haus verließ, einen Umweg zur Tramstation machte und aller Gewohnheit zum Trotz mit der Straßenbahn zur Arbeit fuhr. Er stieg eine Station zu früh aus, machte einen großen Bogen um seinen normalen Arbeitsweg und betrat das Verlagsgebäude einmal mehr durch die Tiefgarage. Nun saß er an seinem Schreibtisch, den Kopf in die Hände gestützt, eine Tasse Kaffee, an der er bloß genippt hatte, vor sich und überlegte, wie er die nächsten 3 Tage rumkriegen würde. Er hatte Angst. Angst davor, was er tun würde, wenn er Raymond das nächste Mal begegnete. Angst davor, die Beherrschung zu verlieren. Wenn er jetzt an Raymond dachte, stellte er sich vor, wie er seine Fäuste in dessen Gesicht rammte und ihm seine dämliche Visage blutig schlug. Samuel war nie ein Schlägertyp gewesen. Klar hatte er als Kind die üblichen Sandkastenrangeleien mitgemacht, sich ein paar Mal mit seinen Kameraden auf dem Pausenhof im Dreck gewälzt. Als Teenager war er dann eine Zeit lang aufmüpfig und vorwitzig gewesen, hatte bei Streichen gegen Lehrer und nicht immer feinen Hänseleien gegen Mitschüler mitgemacht. Aber er war nie aggressiv gewesen. Worte waren seine Waffen, wenn er sich wehren musste, niemals Fäuste. Dieses Gefühl des ohnmächtigen Jähzorns, welches ihn in den letzten Wochen immer wieder erfasst hatte, war ihm vollständig neu. Und es war ihm unheimlich. Woher kam diese unverhohlene Lust auf Aggression? Wie weit würde die Wut ihn treiben? Er war sich bewusst, dass er sich am vergangenen Abend, als Raymond ihm vor dem Verlag aufgelauert hatte, nur mit Mühe hatte zurückhalten können. Mit dem Lachkrampf, so überlegt er jetzt, hatte ihn sein Unterbewusstsein vielleicht sogar davor bewahrt, gewalttätig zu werden. Was, wenn er statt zu lachen auf Raymond losgestürmt wäre? Hätte er ihm bloß eine geschmiert oder wäre er wie die wilde Bestie auf ihn losgegangen, in die er sich in seiner Vorstellung verwandelte? Hätte er ihn zu Boden gestoßen und auf ihn eingetreten, bis er sich nicht mehr rührte? Samuel konnte es nicht sagen. Und das war das wirklich Beängstigende daran. Er entdeckte Facetten an sich, die ihm einerseits fremd waren, die sich jedoch irgendwie auch richtig anfühlten. Wie etwas, das schon lange in ihm geschlummert und nur darauf gewartet hatte, endlich aufgeweckt zu werden. Die Luft im Redaktionsbüro schien plötzlich warm und stickig und ein Gefühl der kompletten Ohnmacht überfiel ihn. Seine Luftröhre war zu eng, seine Arme schwer und taub und als er auf seine Hände blickte, sah er, dass sie zitterten.
Ja, es ist jetzt schwer, über das Buch zu sprechen, ohne zu viel zu verraten, was passiert, weil das natürlich den Reiz ausmacht, was, dass man eigentlich gar nicht so richtig weiß. Also am Anfang wusste ich auch nicht so richtig, wie es mit der Psyche von Samuel Bach steht, was er sich vielleicht auch nur einbildet, ob er sich vielleicht auch manche Sachen nur einbildet. Von daher, ich glaube, alles, was wir jetzt sagen würden, wäre wahrscheinlich zu viel. Also man muss das, man sollte die Spannung auch nicht rausnehmen. Ich habe noch eine Frage, die auf das Buch zielt. Ich habe gelesen, dass das Buch einen Paten hat. Was hat es damit auf sich?
Einen Paten?
Einen Paten, also das Buch steht hinten drin. Noch gar nicht mitbekommen.
Doch, schon.
Es gibt einen geheimen Patenonkel oder Patentante.
Ein Paten?
Weil ich jetzt dachte, das wäre vielleicht für Axel von Ernst und die Stimme aus dem Leuna-Werk,
ja,
auch eine.
Auch sofort, ja.
Ach so, die Patenschaft, die übernommen wurde.
Ja.
Ja, das ist eine ganz gute Freundin von mir und beim Bilger Verlag gibt es die Möglichkeit, dass Leute Patenschaften für Bücher übernehmen können. Mhm. Und das sind wiederum, die Freundin hat zwei Jungs, Zwillinge, und das sind meine Patenkinder. Und diese Patenkinder haben zusammen mit ihrer Mutter eine Patenschaft übernommen und halt einen Beitrag an das Entstehen des Buches geleistet.
Ah, alles klar.
Das ist die Patenschaft.
Das auf.